SWR 2 Podcast.
Keiner will auf die Pornos verzichten und auf Fleisch.
Aber es gibt die Möglichkeit, die Videoqualität runterzuschrauben.
Bei Pornos, ja.
Niemand hat dich darauf vorbereitet. Nein. Auf diesen Moment. Du studierst einfach Garten- und Landschaftsbau und auf einmal musst du dich um die örtliche Nilpferdflagge kümmern.
Herzlich willkommen zu Fucked Up, eine Woche Wissenschaft, unser neuer Podcast, wo wir euch jede Woche die neuesten und skurrilsten Forschungs- und Studienergebnisse aus der Welt der Wissenschaft präsentieren. Heute für euch im Studio bin ich, Sina Kürz, Physikerin und Weltraumfan.
Und ich bin auch dabei, Niklas Kohlortz, Wissenschaftsjournalist und Erklärbär auf TikTok. Wir bringen euch ab sofort Woche für Woche hier das Neueste aus der Wissenschaft, ja, was bei uns auf dem Tisch gelandet ist, was wir interessant oder besonders lustig fanden, damit ihr dann bei der nächsten Physiker- oder Chemiker-Party mitreden könnt oder im Netz einfach wisst, was abgeht. Wir bringen euch mit, was ihr noch nicht gewusst habt und worüber ihr so noch nie gelacht habt.
Diese Woche reden wir darüber, wie Astronautinnen und Astronauten eigentlich, es ist jetzt so ein bisschen sehr persönlich, aber wie sie eigentlich ihr Geschäft verrichten.
Sehr, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe ein paar echt kreative Arten und Weisen mitgebracht, wie wir als Menschheit massiv CO2 einsparen können. Da werdet ihr euch, glaube ich, drüber freuen.
Außerdem, die natürliche Klanglandschaft der Wälder hat sich in den letzten 25 Jahren stark verändert, was auch immer das heißen kann.
Und es gibt aktuell eine unglaubliche Tierplage in Kolumbien und was Pablo Escobar damit zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt.
Ja, ich würde sagen, Fakt ab.
Fakt ab. Ja, in aller Munde, in den Nachrichten überall ist ja gerade der Start von Matthias Maurer auf die ISS. Ein neuer deutscher Astronaut betritt den Weltraumboden, kann man das so sagen? Es gibt keinen Boden im Weltraum, oder?
Theoretisch gibt es schon Boden, doch. Also
von der ISS den Boden?
Ja, ja. Da ist extra ein Boden sogar reingebaut worden. Früher waren überall auf allen Seiten Geräte und dann hat man gemerkt, das tut denen nicht so gut. Deswegen haben die da noch so einen Boden reingebaut, damit man ein Gefühl von unten hat.
Ein bisschen Safety ist das ja interessant. Auf jeden Fall, Matthias Maurer, zu dem Zeitpunkt, wo wir aktuell aufzeichnen, ist er noch nicht gestartet. Der Start wurde ja jetzt mehrfach verschoben, aber wenn ihr den Podcast gerade hört, dann könnte es sein, dass er schon losgeflogen ist zur ISS. Es gab da einige technische Probleme, Wetterprobleme, Lirum Larum. Bei der ganzen Berichterstattung gab es dann die News, dass die aktuelle Crew der ISS, die konnten nicht zurück, beziehungsweise da gab es Probleme, weil beim Crew Dragon, bei der Kapsel von SpaceX, mit der sie zurückfliegen, da war die Toilette kaputt.
Ja.
Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, stimmt, Astronautinnen und Astronauten, die müssen ja irgendwie auf Toilette gehen.
Es sind eigentlich die letzten Übermenschen, ne? Man denkt, es sind irgendwie Götter, sportlich, schlau. Dann sind ja auch alle so nett, ne? So
ja,
sympathisch.
Das ist irgendwie, also der Schlagmensch, der Astronaut oder Astronautin wird, das ist so krass, weil die müssen super sportlich sein. Die müssen ja auch ein halbes Jahr diese Extremsituation, ich bin hier halt im Weltall, aushalten können.
Ja.
Also da kommt so viel zusammen. Und dann denke ich mir, natürlich am Ende des Tages sind es Menschen, die müssen genauso wie du und ich ein paar Mal am Tag auf Toilette. Wie machen die das eigentlich?
Ja, also in der Raumstation gibt es ja, das ist auch wirklich das Lieblingsthema von allen eigentlich, weil das geht uns alle an, ne? Wie geht man auf Toilette? Die haben da tatsächlich so eine Art, wie so einen Staubsauger, so eine Staubsaugertoilette. Jeder kriegt seinen eigenen Aufsatz so und dann wird das an das Ende von diesem Staubsaugerschlauch, ich nenne es jetzt einfach mal Staubsauger, dran gemacht und
Tatsache.
dann kannst du da, was auch immer du da loswerden möchtest, kannst du dann da loswerden. Das funktioniert so leicht mit Unterdruck, wird dann sozusagen
so
abgesaugt.
So wie so ICE oder Flugzeugtoiletten,
ja.
Stelle ich mir das vor, dieses dann ist es auf einmal weg und im ICE, das wissen ja die wenigsten, geht das mit Antimaterie, dann ist da unter drunter Antimaterie, dann ist es weg.
Auch ein Spin-off aus der Raumfahrt, das wird natürlich auf der ISS entwickelt, ganz klar.
ISS, ICE ist auch sehr nah beieinander,
ja.
Das hat euch auch schon mal aufgefallen wahrscheinlich.
Wir sind auch ungefähr gleich schnell, ja. aber ja, so ungefähr funktioniert das dann und dann wird das alles schön, ich weiß nicht, vakuumiert, verpackt, in die Atmosphäre geschossen und dann, weiß ich nicht, die nächste Sternschnuppe, die man dann sieht, könnte auch einfach die Kacke von einem Astronauten oder einer Astronautin sein. Man kann sich trotzdem was wünschen natürlich.
Das ist echt ganz schön besonders auf jeden Fall, wenn man diese Sternschnuppe sieht und dann sich daran denkt, das könnte auch einfach... Naja, Überreste der Menschen von da oben sein. Das ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Aber was passiert denn, wenn das jetzt ausfällt oder sonst was? Also, oder wenn sie auf dem Spacewalk sind? Da sind die ja teilweise stundenlang draußen im Weltall.
6 bis 8 Stunden, ja.
Und da kannst du ja nicht mal eben den Reißverschluss aufmachen und laufen lassen, oder?
Nee, aber laufen lassen ist ein gutes Stichwort, weil das, genau das passiert. Die haben tatsächlich, diese unglaublichen Helden der Raumfahrt haben Windeln an. Das ist wirklich wahr. Jeder ist da am Anfang immer total, was, Windeln? Also wirklich so, wo die dann sich einnässen sozusagen. Mhm. Und ja, genau das machen die dann bei Spacewalks und beim Start und auch beim Rückflug.
Das klingt total bescheuert. Das ist auch der Grund, das ist jetzt offiziell der Grund, warum ich kein Astronaut geworden bin. Das ist, daran hat es bei mir gescheitert. Also die Aufnahmeprüfung ist kein Problem, die Intelligenz, also dass ich kein Physikstudium vorweisen kann oder so, alles
brauchst
kein Thema.
Nicht, sehr,
aber als die mir die Windel gezeigt haben, habe ich gesagt, ganz ehrlich, Leute, macht euren Scheiß alleine.
Euren Scheiß vor allem.
Ja, ganz genau. Bidum.
Nee, das ist ja, also da gibt es ja auch die schöne Geschichte von Alan Shepard, der zweite Mensch im Weltall. Ist immer schwierig, Nummer zwei zu sein. Aber er war der zweite Mensch und der ist 1961 eben bei dieser Mercury-Mission saß der wirklich um einiges länger in der Kapsel, als es geplant war. Also der Start hat sich einfach ewig verzögert. Also über 4 Stunden saß er in dieser Kapsel und er hat dann irgendwann wirklich so auch Rücksprache mit Control gehabt. So, ja, was mache ich denn jetzt so? Ich kann es nicht mehr aushalten. Also ja gut, dann mach halt. Und dann hat er sich einfach mit Rücksprache eingenässt.
Mit wissenschaftlicher Unterstützung.
Ja, genau.
Aus der Kommandozentrale.
Die haben ja auch so medizinische Sensoren und so da überall. Und die wurden dann auch ausgeschaltet untenrum, damit es nicht einen Kurzschluss gibt, ne? Weil halt dann eben der Urin da irgendwie noch dabei war.
Aber er
war.
Hatte noch keine Windel an. Er hat einfach in den Raumanzug reingemacht.
Genau, hat einfach in seinen normalen Raumanzug reingemacht und ist dann ja eingenässt, einmal in den Orbit und zurück. Sehr unangenehm.
Du denkst, du fliegst ins Weltall, du bist der geilste Macker und dann sowas, ey. Boah,
hast du die Hosen voll. Literally hast du dann die Hosen voll, genau. Ja. Und dann wurde eben anschließend von der NASA eben diese, ja, das sogenannte Liquid Waste Collection Feature eingestellt.
Ach so, okay.
Ein schöner Begriff für Windel.
Das heißt, Liquid Waste Collection Feature ist die offizielle Windel, das ist jetzt der technologisierte Fortschritt der Menschheit.
So stand es da, genau.
Wahnsinn. Also das ist auch, da muss sich auch dieser Alan Shepard muss sich auch wahrscheinlich gedacht haben, jetzt 60 Jahre später, wir schreiben 60 Jahre später nach seinem Flug im Weltall und Astronauten tragen immer noch Windeln. Also
ja, würde ich auch denken, kommt ihr eigentlich gar nicht weiter? Also ein Tesla ins Weltall schießen, aber ja, immer noch diese Windeln. Ja, und Shepard hat übrigens seine Mission damals, das finde ich auch immer sehr passend, Freedom 7 genannt. Und Freedom ist ja auch ein sehr schöner Begriff.
Ah ja, die Freiheit.
Die hat er gespürt.
Die Freedom 7, das ist großartig. Das ist auch eine coole Art und Weise, damit umzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass viele da gar nicht drüber reden würden. Du bist ein erwachsener, gestandener Mann, du bist im Weltall gewesen. Ich habe mich vorher eingenässt. Das ist ja also nicht aus Angst,
nicht
sondern wirklich einfach nur, weil, naja, die Infrastruktur hat gefehlt. Und die Menschen haben sich davor anscheinend keinen Gedanken drüber gemacht. Das ist ja auch das Ding. So, ne? Ja. So wie es mir jetzt im Jahr 2021 das erste Mal aufgefallen ist. Sondern anscheinend die Leute damals auch nicht dran gedacht, stimmt, was ist eigentlich, wenn der mal muss? Also wir denken dann nur an die glorreichen, tollen Erfolge der Zukunft, aber das down and dirty, wenn man sein Geschäft verrichten muss, da gibt es keine Experten für bei der NASA.
Ja, das musste sich alles entwickeln, ne? Das ist auch Entwicklung der Raumfahrt. Ja. Tja, die Windel der Astronauten und Astronautinnen.
Großartig. Ja, sehr, sehr guter Einstieg auf jeden Fall. Erstes Thema finde ich schon mal richtig wichtig. Wir machen weiter mit dem Klimagipfel in Glasgow. Keine Sorge, da werde ich jetzt nicht großartig ausufern. Es ist nur angetrieben vom Klimagipfel in Glasgow. Das ist ja aktuell auch wieder mal ganz interessant für alle Staaten von aller Welt. Wie können wir das machen? Und ich habe gedacht, Mensch, wieso kann ich denn nicht die Klimakrise lösen? Mal eben an einem Nachmittag ein bisschen Google anschmeißen. Und ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, was gibt es denn für kreative Möglichkeiten, wie wir jetzt schnell CO2 einsparen können.
Vegetarisch. Ja, nee, das ist schon.
Vegetarisch ist
schwierig. Alter Trick.
Da muss man dann vielen Leuten halt Verzicht predigen. Das ist ja immer so ein Ding häufig bei den Problemen. Viele, die Klimadebatte ist durchzogen von Verzicht. Das wird auch jetzt dabei so ein bisschen darauf hinauslaufen. Ich habe nämlich, gerade haben wir über Raumfahrt gesprochen, ich habe erstmal über den CO2-Fußabdruck von Raumfahrt nachgedacht, weil das ist auch was selten erwähnt wird.
Schwierig.
Also, wenn man sich irgendwelche NASA-Missionspläne durchliest, da wird dann wenig gesagt, so ja, und wir planen übrigens das ganze CO2 zu kompensieren, indem wir Solaranlagen auf dem Mond aufbauen oder sowas. Das ist ja irgendwie alles sehr, sehr kompliziert, sehr, sehr schwierig. Und dann dachte ich mir, wie viel CO2 setzt eigentlich so ein Raketenflug frei? Und dann habe ich angesetzt erstmal bei Blue Origin, das ist die Raumfahrtfirma von Jeff Bezos, man kennt ihn, er ist der CEO von Amazon, beziehungsweise Ex-CEO, Gründer von Amazon, und der hat ja Weltraumtourismus mit seiner Firma Blue Origins errichtet. Das heißt, der hat da angefangen, Leute sich selbst und William Shatner, ja, Star Trek-Legende William Shatner, ins Weltall zu schießen. Und dann habe ich mir angeguckt, wie die da hochkommen. Und das Interessante ist, das sagen zumindest einmal Darren Toohey, der ist Atmosphärenwissenschaftler, und Dr. Eloise Marais, die ist Luftverschmutzungsexpertin. Und die sagen, dass dabei gar kein oder so gut wie kein CO2 ausgeschüttet wird bei diesen Blue Origin-Flügen. Das hat mich total überrascht tatsächlich, denn die Fliegen, der Antrieb ist als ein Mix aus flüssigem Wasser und Sauerstoff. Damit kommen diese Raketen in den Orbit. Und das ist richtig, das ist erstmal auf den ersten Blick, scheint das klimafreundlich, weil es kein CO2 in die Atmosphäre ballert. Mhm. Aber es macht die Atmosphäre auf eine andere Art und Weise kaputt, die auch auf jeden Fall nicht so schön ist. Denn da werden Stickoxide freigesetzt und Wasserdampf wird emittiert. Und das auf so einem hohen Level in der Atmosphäre, da ist schon die Ozonschicht. Ja, man kennt sie aus den Anfang der 2000er.
Man kennt sie aus schlechten Geschichten.
Man kennt sie von ihrer Zerstörung durch FCKW zum einen. Das heißt, die Ozonschicht haben wir eigentlich erst vor wenigen Jahren einigermaßen geschafft zu flicken. Und jetzt, flicken, habe ich gesagt. Und jetzt geht es schon wieder los. Weltraumtourismus. Und das Problem ist natürlich, das sind total prominente Leute, die da hochgeschossen werden, ja. Also William Shatner, geiler Typ, aber ich weiß nicht, ob das so eine geile Sache ist, weil mit dem ansteigenden Interesse an Weltraumtourismus werden sich natürlich immer mehr Leute irgendwie nach oben schießen wollen. Es werden mehr Firmen dazu kommen und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich liebe Raumfahrt, ich finde es total toll, ich finde es wichtig für die Wissenschaft, dass wir zu anderen Planeten aufbrechen, dass wir andere Sachen erkunden, aber dieser Spaß-Tourismus-Faktor, den finde ich gar nicht okay und ich finde, das sollte eigentlich einfach unterlassen werden.
Tourismus ist ja, also prinzipiell ist Tourismus ja schon immer irgendwie was leicht Abartiges, hat ja in allen Bereichen ist man ja kein Fan. Wer mag schon Touristen? Keiner mag Touristen, obwohl man selber gerne einer ist, ne? Also es ist genau dasselbe. Ich würde auch gerne ins All fliegen und weiß nicht, ob ich forschungstechnisch da irgendwie eine Hilfe wäre, aber ich finde es auch nicht so geil. Weltraumtourismus muss nicht sein.
Der Tourist zerstört das, was er sucht, indem er es findet.
Oh.
Ist ein Zitat von jemandem, der wesentlich schlauer ist.
Wer weiß, von wem
dieses Zitat ist, der kann mir das gerne schreiben. Ich weiß es leider nicht, aber ich habe es mal gelesen und fand es sehr, sehr einleuchtend. Anyway, eigentlich Aufgabe verfehlt. Ich wollte ja eigentlich herausfinden, wie das mit dem CO2 ist. Also habe ich mir eine andere Weltraumfirma angeguckt, SpaceX von Elon Musk. Die sind ja auch dafür verantwortlich, dass aktuell Astronautinnen und Astronauten auf die ISS geschossen werden. Und die fliegen, und das finde ich irgendwie total ironisch, die fliegen mit stinknormalem Kerosin.
Echt? Also das weiß ich zum Beispiel gar nicht.
Nicht das stinknormale Kerosin, was man im Baumarkt bekommt, sondern wahrscheinlich schon irgendwie Raketenkerosin.
Wie auch immer du das kriegst.
Wie auch immer, bei deiner lokalen Tankstelle mal nachfragen. Aber
super, super bleifrei und Kerosin hier.
Ich finde es irgendwie so ironisch, so widersprüchlich, dass Elon Musk, der ja mit Tesla diese Mission hat, ja, ich will die Welt grün machen etc., auf der anderen Seite dann einfach mit Kerosin in seine Raketen tankt und die schütten CO2 aus. Und jetzt habe ich mal eine kleine Aufgabe für euch da draußen mitschreiben, das ist klausurrelevant. Oh. Also, imitieren Elon Musks SpaceX-Raketen mehr CO2 als seine Elektroautos bei Tesla einsparen.
Ab jetzt 15 Minuten Zeit, fangt an zu rechnen. Und schreibt euren Namen oben rechts ins Blatt.
Das ist eine Textaufgabe, die hat es in sich. Also wenn das mal irgendwo in der Schule drangekommen wäre. Ich habe das mal für euch durchgerechnet, damit wir jetzt wirklich nicht mit Stift und
Papier. Wie hast du das denn gerechnet?
Also es ist ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, es wurden viele Abkürzungen genommen. Mhm. Damit jetzt hier, weil ich weiß ganz genau, dass da draußen bestimmt einige
In der Physik werden immer irgendwelche Annahmen gemacht, bevor man rechnet. Also es gibt keinen Wind und es gibt auch keine Luft.
Ich habe hier
so
für den Entertainment-Faktor mal ein paar Abkürzungen genommen, but bear with me, please. Also ein Falcon 9, das ist die Rakete, die da oben da hochgeschossen wird von SpaceX, ein Falcon 9 Start verursacht etwa 340.000 Tonnen CO2. 340.000 Tonnen CO2 ein Start. Das ist ungefähr, da gibt es Daten zu, das ist ungefähr das Äquivalent von dem Jahres-CO2-Ausstoß von 72 Autos. Mhm. 72 Autos, ein Jahr. Okay, das heißt, wir wollen 72 Autos, die mit dem Verbrennermotor unterwegs sind, von der Straße bekommen. Und das.
Und dann kommen wir bei Null raus. Das ist ja unser Ziel.
Sozusagen. Und das ist Net Zero, kind of. Und das ist das, was Tesla ja macht. Also, wenn ich jetzt ein Tesla-Auto kaufe, abgesehen von den CO2, was zumindest in der Produktion passiert ist, habe ich keinen Verbrennermotor mehr. Ich fahre mit Elektro. Angenommen, das ist jetzt alles grüne Energie. Ihr merkt schon, die Abkürzungen sind da. Anyway, Tesla baut ungefähr 1800 Autos pro Tag aktuell. 1800, das finde ich auch eine krasse hohe
völlig
Zahl.
Sick,
völlig, völlig krank. Also 1800 Teslas werden pro Tag produziert. Das bedeutet, in 20 Minuten sind diese 72 Autos tatsächlich vom Fließband gelaufen. Und würden die das jetzt ersetzen, dann bräuchte Elon Musk tatsächlich mit seiner Tesla-Fabrik nur 20 Minuten, um den CO2-Ausstoß
von einem Staat
wieder kompensiert zu haben. Kompensiert ist ja auch ein wichtiges Wort. Es ist nicht rückgängig gemacht. Das CO2 wurde trotzdem ausgestüttet, aber wir haben es an einer anderen Stelle eingespart und sind sozusagen bei Net Zero.
Net Zero, das ist das, was man dann, das man dann möchte. Ja, sehr schöne Rechnung. Hast du schön gerechnet. Ja, man muss natürlich diese ganzen, es gibt natürlich tausend Annahmen, wie du schon gesagt hast, ne? Also wenn man so ein Auto produziert, das kostet natürlich auch wieder immens viel Mist, aber
finde ich trotzdem
eine Wahnsinn. Es ist trotzdem eine krasse Zahl, ich komme auch nicht klar. 1800 Elektroautos pro Tag und wer fährt die alle?
Ja, wer fährt die denn alle? Also das ist auch die Frage. Also ganz schön crazy, was Tesla aktuell irgendwie auf die Straße haut. Generell, wie viele Autos produziert werden, ist, wenn ich hier rausgehe auf die Straße, hier stehen so viele Autos, ich denke mir echt.
Das sind nicht alles Teslas.
Und die stehen ja auch nur. Nee, auf keinen Fall.
Sie stehen nur, genau.
Sie stehen ja nur
rum. Das ist eine Möglichkeit, also den Weltraumtourismus
Eine Möglichkeit, um CO2 einzusparen, aber es kommt noch eine weitere kreative Art und Weise, die um ein Vielfaches effektiver ist. Und jetzt kommt das, worauf ihr alle gewartet habt. Pornos
produzieren?
Podcast-Pornos.
Podcast produzieren oder
nee, was? Okay, also es gibt hier so eine schöne Studie von einem französischen Think Tank, The Shift Project.
Klingt auch wie ein krasser Film.
Und die haben, das klingt echt, diese Worte aneinander klingen wild. Auf jeden Fall, die haben herausgefunden, dass 2018 wurden 300 Millionen Tonnen CO2 durch Streaming verursacht.
Durch Streaming von Pornos?
Streaming, nein, Streaming generell. Also auch den Podcast, das, was ihr gerade hört und auch Social Media und unter anderem zum Beispiel 102 Millionen Tonnen davon sind durch Video on Demand. Netflix, Amazon, YouTube und Co. Und ich meine, ich will hier gar keine Predigt halten. Ja, also ich bin selber Produzent von Videos im Internet.
Wir sind das Problem.
Ich habe einen TikTok-Account, auf dem ich tagtäglich Videos hochlade. Wir erschaffen hier gerade digitalen Content. Ich will jetzt hier auf keinen Fall irgendwie als Prediger rüberkommen, auf keinen Fall.
Also macht nicht aus, meint er damit.
Hört weiter.
Nicht.
Ja. Das Ding ist nur, das sind natürlich schockierende Zahlen. Ja, also 300 Millionen Tonnen, das ist das Tausendfache des Starts einer Falcon-Rakete. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, also das ist schon eine ganz schön intensive Vergrößerung.
Aber das war jährlich.
Im Jahr 2018. Und jetzt anschnallen, weil 102 Millionen Tonnen davon sind Video on Demand und 82 Millionen Tonnen sind Online-Pornos.
Das kann halt einfach nicht sein. Also ich will jetzt hier nicht
als das
spießige Naivchen oder so rüberkommen, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil wenn du überlegst, was an Material produziert wird für Netflix und so weiter und alleine irgendwie 8 Staffeln Game of Thrones hatte auch die halbe Menschheit hat doch diese Serie geguckt. Ja. Alleine das müsste doch
aber
schon...
Aber wer guckt alles Game of Thrones? Ja, anscheinend mindestens genauso viele Leute gucken sich das Äquivalent auf gewissen Porno-Streaming-Plattformen an. Also es ist schon abgefahren, wie viel da reinsteckt, wie viele Videos tatsächlich im Internet pornografisches Material ist. Das ist echt viel. Und ja, ist jetzt natürlich schwierig. Man könnte sich jetzt natürlich hinstellen, okay, 82 Millionen Tonnen sparen wir jetzt einfach ein, indem wir morgen alle gemeinsam aufhören, Pornos zu gucken. Da sind wir wieder bei dem Thema Verzicht. Das ist natürlich ein bisschen doof.
Keiner will auf die Pornos verzichten und auf Fleisch.
Es ist schwierig, ja. Aber es gibt die Möglichkeit, das ist auch die Empfehlung quasi von diesem Think Tank, die Videoqualität runterzuschrauben.
Bei Pornos, ja. Das will doch keiner. Dann kannst du es halt auch ganz lassen, oder?
Hey, ich bin vielleicht kein Veganer, aber ich gucke meine Pornos in 360p, okay? Ich tue meinen Teil für die Umwelt.
Da kennst du halt gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob das irgendwem noch was bringt, wenn man in der Qualität Pornos
guckt. Es ist die Empfehlung, aber es muss ja nicht nur Pornos sein, es können YouTube-Videos sein.
Netflix, da kann man das zum Beispiel
auf vielen Plattformen geht das gar nicht. Netflix geht das nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Bei YouTube geht es relativ einfach. Und die Plattform hat ebenfalls ein Firefox-Add-on herausgebracht. Das ist der Carbonalizer. Könnt ihr ja mal irgendwie googeln.
Carbonalizer. Schönes Wortspiel. Da hat sich einer ganz doll gefreut, als er sich das ausgedacht hat.
Das könnt ihr einmal suchen und vielleicht, wenn ihr Firefox nutzt, installieren. Der rechnet euch dann euren CO2-Streaming-Fußabdruck aus. Und das fand ich total spannend. Einfach mal ein Thema, wo man nicht so viel drüber nachdenkt, was da eigentlich an CO2 drinsteckt. Dieser Podcast, jedes Video und euer Lieblings-Online-Porno. Vor allem Lieblings, als ob jemand sagt.
Ich kann also mein Lieblings-Porno gucken und dann gleichzeitig den Carbonalizer mitlaufen lassen und am Ende rechnet er mir dann aus, was ich da
so ungefähr läuft das. Und deswegen kommt meine persönliche Empfehlung, einfach mal ein bisschen mehr spannen.
Ja,
einfach mal wieder
genau.
Back to spannen. Kauft euch für 5 Euro ein Fernglas und guckt auf YouTube How to Climb in a Tree Tutorials irgendwie. Okay, das ist jetzt ganz schwierig. Erste Folge, neuen Podcast.
Aber ja, spannend ist natürlich um einiges CO2-sparender als
die wahren Klimahelden.
Schwieriges Thema.
Nein, wir machen natürlich nur blöde Späße. Wir müssen hier raus aus dem Thema. Mach hier weg.
Okay. Ja, wo wir gerade bei Vögeln sind, auch sehr, sehr trauriges Wortspiel, tut mir leid, aber auch sehr trauriger Artikel, der letzte Woche in der Nature erschienen ist. Die natürlichen Frühjahrswaldklänge scheinen sich in den letzten 25 Jahren sehr stark verändert zu haben. Und mit Frühjahrswaldklängen ist das Vogelgezwitscher gemeint. Denn die Vogelpopulation, die hat sich sehr stark verändert. Also es ist weniger divers, ne? Viele Vogelarten haben wirklich Probleme, irgendwie klarzukommen. Lautstärke hat abgenommen, Variantenreichtum hat abgenommen. Dafür wurde und an 200.000 Standorten in insgesamt 22 europäischen und nordamerikanischen Ländern eben geforscht, sozusagen.
Was? Ja, das sind also 200.000 Standorte.
Ja, pass auf, ich dachte auch, ne, das ist ja nicht möglich mit Forschung. Also keine Forschung wird das Budget haben, an so vielen Standorten Messungen aufzustellen. Aber das ist ein Forschungsprojekt, das finde ich sehr, sehr cool. Denn das zieht die Bevölkerung, die Hilfe der Bevölkerung hinzu. Das nennt man Citizen Science. Und also ich persönlich.
Citizen Science.
Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Bereichen.
Ah, das ist wie die Stunde der Gartenvögel vom NABU. Genau, da kann so man ist auch das. So ab und zu mal im Sommer irgendwie einmal im Jahr.
Ja, im Januar wird das.
Genau, im Januar. Ich habe zwei Ringeltauben gesehen.
Ja, und dann kannst du das irgendwie eingeben. Und ja, aber das ist eigentlich ganz cool, dass du dann die Bevölkerung hinzuholst. Und wie machen die das? Also die nehmen dann, Audioaufnahmen auf, beispielsweise, oder zählen, wie du auch gerade gesagt hast, die Vögelchen und haben vielleicht ein bisschen Ahnung und wissen, ist das eine Amsel oder ist das ein Adler, ne? Und dann schicken die ihre Daten eben an dieses Forschungsteam und die werten das dann aus. Also ich finde das persönlich sehr, sehr cool.
Das heißt, da hat man dann einfach gemessen, wie viele Tiere irgendwo da sind.
Genau.
Und das hat dann, also was hat man dann damit rausgefunden?
Ja, also man hat eben rausgefunden, dass wenn man sich die Vogelpopulationen aus zum Beispiel, da war jetzt da der Vergleich 1998, wenn man sich das anschaut, ne, dass es eben weniger Vogelvariation ist. Also es gibt viele Arten, die noch da sind, aber auch einige, die langsam immer weiter zurückgehen. Mhm. Und es ist einfach leiser. Und das ist ganz cool, weil ich habe dir auch hier Audio, wir haben ja auch so ein Audio-Beispiel gebracht. Also dieses Vogelgezwitscher von 1998 wurde beispielsweise rekonstruiert, ne, weil es da keine richtigen Aufnahmen für gibt. Warte, das musst du dir anhören, weil ich musste sehr lachen in den ersten Sekunden. Also warte, erstmal die normale Aufnahme von 1998, die klingt so.
Schön. 1998.
Ja.
Ein lauer Sommer. Ich bin 4.
Genau. Kein krasser Klimawandel.
Sitze noch draußen so stark und genieße die Rufe, die Paarungsrufe der örtlichen Gartenvögel.
Richtig schön beschaulich, ne? So. Und jetzt, da habe ich halt sehr gelacht, jetzt kommt einmal Vogelgezwitscher 2016.
Das ist so ein Heuballen. Was ist das, wie ein Westernfilm, ja, von rechts nach links? Fliegt ja über eine
Dürre. Die Geier kreisen schon über dir und warten drauf, dass du.
Aber das finde ich aber cool, dass das so ein Zuhörerlebnis ist, weil häufig liest man dann irgendwie Studien, Artikel irgendwie, aber es geht dann halt nicht so richtig in den Kopf rein, wenn man es nicht irgendwie anders erlebt. Und da kann man ja richtig das erfühlen, erspüren, erhören. Das finde ich toll, dass die Studie quasi so nicht nur gesagt hat, hey, weniger Vögel, Alarm, sondern wirklich diese Soundlandschaft erschaffen hat, dass man das hören kann.
Dann können die Leute damit einfach mehr anfangen, ne? Weil es sozusagen zum Anfassen ist oder zum Anhören in dem Fall.
Es bleibt im Kopf.
Genau. Was die Studie übrigens leider nicht ermitteln konnte oder die genauen Ursachen, schreiben sie, konnten leider nicht ermittelt werden, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß nicht, ich habe mir dann auch mal Gedanken gemacht, woran könnte es vielleicht liegen, dass die Vogelpopulationen zurückgehen. Ich weiß auch nicht genau, also ob es irgendwie am Wetter liegt oder Corona vielleicht wieder.
Ich habe eine Idee. Ich glaube, das ist, weil man häufig die Tür von den Käfigen aufgelassen hat und die Vögel sind weggeflogen.
Genau, dann sind die einfach weggeflogen.
Das ist das Problem.
Nee, also ich finde das immer sehr witzig. Das steht sehr oft da, dass Ursachen nicht bekannt sind. Aber ich denke mir einfach, die Forschung spart sich mittlerweile einfach das Geld, weil die Ursache ist einfach klar, sind wir selber schuld. Es sind einfach die Menschen schuld. Und deswegen braucht man da auch gar nicht weiter irgendwie die Ursache einmal rauszuhauen, weil ja, ist sowieso klar. Es sind wir schuld.
Und es ist natürlich krasse Zusammenhänge in diesem Ökosystem, ja, Insekten, Vögel, alles das, wo auch wir total drauf angewiesen sind. Also wenn die Insekten weg sind, dann sind die Bestäuber von den Pflanzen weg und Pflanzen essen wir eigentlich ganz gerne.
Genau, also ich auf jeden Fall und das wäre sehr schade. Nee, das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, genau. Ja, und für die, denen das nicht reicht, nur weil die Natur ausstirbt, falls das irgendwie egal ist, wobei du hast ja gerade gesagt, ne, also wir sind auch darauf angewiesen, ne, aber es ist auch bewiesen, dass natürlich Vogelgezwitscher eine beruhigende Wirkung auf den Menschen hat, ne, das heißt, wenn das Vogelgezwitscher eintöniger wird und wir nur noch irgendwelche Krähen oder irgendwelche Halsbandsittiche hören, dann könnte das auch auf unsere Gesundheit sich negativ auswirken.
Ja,
ne?
Es wäre schade, wenn ich hier mitten in Berlin auf meinen Vogelpracht verzichten müsste, wenn ich tagsüber auf der Frankfurter Allee spazieren gehe.
Genau, die ganzen schönen Nebelkrähen.
Wäre schön, wenn ich die Krähen mal hören würde.
Ja, ja, das ist ein sehr schade. Ich finde Vogelgezwitscher auch super. Bei mir in der Nähe gibt es so eine riesige Saunalandschaft, auch noch eine ganz gute Story. Und da gibt es zig verschiedene Saunen. Und meine Lieblingssauna ist eine Sauna, da gehst du rein und da ist die ganze Zeit Vogelgezwitscher um dich herum. Also da sind ganz viele Audioboxen, da kommt Vogelgezwitscher und du starrst auf so eine große Plastikwand und draußen steht eine riesige Voliere mit eingesperrten Vögeln. Und das ist auch irgendwie sehr beruhigend. Also ich kann das schon bestätigen, Vogelgezwitscher ist schon sehr beruhigend. Deswegen wär ich froh, wenn wir da irgendwie ein bisschen wieder gegenarbeiten würden.
Fakt ab. Ja, wo wir gerade im Tierreich sind, bleiben wir doch direkt da.
Oh,
Kolumbien kämpft gerade mit einer Schädlingsplage.
Da denkt man ja als erstes in Kolumbien, also Südamerika, denke ich dann, ist es Südamerika? Ja.
Südamerika, richtig. Du hast in
gar keinen Plan.
Hast in Erdkunde auch Kreide geholt.
Ich lebe seit 30 Jahren in Bonn und bin da nie weggekommen. Nee, dann denke ich direkt an irgendwelche Moskitos oder gab es nicht mal so Killerbienen oder irgendwie sowas?
Wo wir in Deutschland mit kämpfen, sind so Waschbären und Biber. Das ist so schon das höchste
der Gefühle. Ich würde mich
freuen, wenn
ich mal ein Waschbär
sehe. In Kolumbien ist aktuell eine Nilpferdplage. Das muss man sich mal reinziehen. Also das finde ich schon abgefahren. Was
Nilpferde in den Mülltonnen, Nilpferde, die irgendwie Essen aus dem Restaurant klauen oder was soll das für eine Plage sein?
Nilpferde gehören ja eigentlich, wie der Name es schon sagt, gehören die nach Afrika, für Leute, die das noch nicht bemerkt haben. Aber tatsächlich hat der kolumbianische Drogenbaron Pablo Escobar, der hat mal zu seinen Hochzeiten, hat er sich in seinem riesigen Anwesen so ein Privatzoo angelegt und dafür eben auch sich Nilpferde hat einfliegen lassen. Also stellt euch das mal vor, das ist, also erstmal, wo bestellst du die, ist natürlich schon mal die große Frage.
Wie fliegt man die denn ein, weil die müssen ja dann einmal über den ganzen See.
Die müssen einmal irgendwie die kompletten, über das ganze Meer rüber geschifft werden, also und du fängst sie auch ein.
Was wiegt denn so ein Nilpferd? Mehrere Tonnen?
Ich glaube ein paar Tonnen, drei Tonnen oder sowas können die schon mal bekommen. Und das Ding ist natürlich, Pablo Escobar, irgendwann war der große Fall von ihm. Und jetzt hat man da ein Problem gehabt, das wirklich unter Kontrolle zu bekommen, diese Nilpferde. Heute leben ungefähr 65 bis 80 Nilpferde in Kolumbien. Und das Problem ist, man befürchtet jetzt einen exponentiellen Anstieg von dieser Population. Mhm. Denn, surprise, die haben in Kolumbien keine natürlichen Fressfeinde.
Nee, komisch, ja.
Nilpferde.
In Afrika haben die wahrscheinlich auch keine krassen Feinde.
In Afrika sind die eigentlich auch relativ unangefochten, aber zumindest da gibt es noch ein paar irgendwie, die in den Lebensraum und die Nahrung strittig machen könnten. In Kolumbien sind es einfach mit Abstand die größten und gefährlichsten Tiere. Ich meine, Nilpferde gelten auch als, zumindest für uns Menschen, als das tödlichste Landsäugetier der Welt. Mhm. Ja, also kein Landsäugetier tötet so viele Menschen wie das Nilpferd.
Wobei
Menschen pro Jahr.
Aber wobei, sind wir auch Landsäugetiere? Weil Menschen sind ja eigentlich die größten Feinde der Menschen.
Eigentlich, das stimmt.
Da hast du schon wieder
moralisch die Moralkeule rausgeholt.
Genau, nimm dich in Acht, ich bin auch ein Mensch.
Ja, nicht schlecht, auf jeden Fall richtig stark. Naja, auf jeden Fall gibt es da jetzt eben das Problem, wie gehen wir mit dieser Nilpferdplage um, auch was... Wird dann eine Taskforce gegründet, irgendwie im lokalen Gartenamt.
Anti-Hippo-Action.
Niemand hat dich darauf vorbereitet, nein, auf diesen Moment. Du studierst einfach Garten- und Landschaftsbau und auf einmal musst du dich um die örtliche Nilpferdflage kümmern.
Auch ein sehr geiler Job. Sehr geiler Job.
Naja, auf jeden Fall, also was gibt's für Lösungsansätze? Nummer eins, wir packen sie einfach alle ins Zoo. Das ist aber ziemlich schwierig, viel Papierarbeit und die Zoos wollen die eigentlich auch gar nicht. Was machst du mit 80 Nilpferden irgendwie? Also es ist nicht die Möglichkeit, die da unterzubringen. Plan Nummer zwei, wir schiffen sie zurück nach Afrika oder setzen sie in Flieger und fliegen sie nach Afrika zurück.
Ist auch wieder die Frage, wie will man 80 Nilpferde, sind einfach riesig
also,
schwer.
Bei dem Ryanair-Flug wäre ich gerne dabei. Ja. Da wäre ich gerne mit an Bord. Ich und 80 Nilpferde.
Ja, neben dir ein paar Nilpferde sitzen. Alles
die Stewardess kommt vorbei, fragt nochmal, ob irgendwer Snacks will. Die Nilpferde einfach alle angeschnallt, haben eine richtig gute Zeit.
Ja, genau. Haben alle Hunger. Ja, Tomatensaft ist aus, hat das Nilpferd hinter ihnen schon.
Auf diesen kleinen Fernsehen für alle läuft die Kinder Happy Hippo Werbung.
König der Löwen läuft. Oder das?
In the Jungle.
Ja, genau. Alle wackeln mit.
Da konnte ich jetzt den Kopfstimmpartner.
Also ist auch keine Lösung, würde ich sagen.
Es ist auch keine Lösung, die nach Afrika zurückzuschiffen, keine Frage. Und das, was jetzt aktuell gemacht wird, ist eben, man kastriert sie, man sterilisiert sie und versucht eben, den Fortpflanzungstrieb zu unterbinden, aber das ist auch extrem kompliziert.
Das
heißt,
gut.
Man fängt sie ein und diese Operationen dauern teilweise Stunden, also 10 bis 12 Stunden kann so ein Eingriff dauern, überhaupt dann auch noch das in freier Wildbahn zu machen, das ist alles unfassbar aufwendig. Und natürlich ganz am Ende steht der unempathische Mensch hat es schon kommen sehen, der Tod.
Ja, das, also die ausrotten
einfach. Die ausrotten ja, einfach. Und da ist jetzt echt was nochmal aufgekommen. Da habe ich einen Artikel gefunden. Und ich weiß, ihr werdet mir jetzt alle einen Vogel zeigen da draußen. Ich weiß, es ist okay. Aber googelt es selber. Es ist tatsächlich wahr. Im Kampf zum Schutz der Nilpferde von Pablo Escobar hat ein US-Gericht zum allerersten Mal in der Geschichte von einem US-Gericht Tiere zu juristischen Personen anerkannt. Und zwar diese Nilpferde. Laut einem US-Gericht. Ich weiß auch nicht, warum die kolumbianische Nilpferde
einiges
irgendwie als
nicht.
Juristische
einiges
Person anerkennen. Und also,
was ist denn eine juristische Person? Heißt das,
die sollen
eine Steuererklärung machen?
Wenn die verhaftet werden, werden denen ihre Rechte vorgelesen.
Genau.
Sie haben das Recht zu schweigen. Sie können gerne ihren Anwalt anrufen. Also das war echt der Moment, ihr könnt das googeln, das ist ein Spiegelartikel, googelt einfach Spiegel, Nilpferde, Pablo Escobar und viel Spaß. Ich wünsche euch einen guten Nachmittag. Aber als ich das gelesen habe, da habe ich echt gedacht, okay, genug Internet für heute.
Enough Internet for
today. Ich habe den Laptop zugeklappt, ich hatte echt zu viel, weil das war echt too much. Aber dahinter stecken eben Tierschützerinnen und Tierschützer, die erhoffen sich so, diesen Abschussplan eben komplett runterzunehmen, weil die wollen nicht, dass die Nilpferde getötet werden, auch wenn sie da eine Plage sind. Und eine Plage ist natürlich auch immer, man sagt das so leicht, das ist natürlich menschengemacht.
Ja, also wie immer.
Alle invasive Arten plagen, ist menschengemacht. Die Nilpferde haben sich nicht selber irgendwie ein AIDA-Kreuzfahrt-Ticket gelöst und sind über den Atlantik geschippert, um dann in Kolumbien Pablo Escobar Zigarren zu rauchen. Nein. Wir sind selber daran schuld und jetzt müssen wir es eben ausbaden.
Was die sich alles ausdenken, die reichen Leute, ne? Also entweder Weltraumtourismus oder ach, ich habe Bock, mir irgendwie 10 Nilpferde in den Garten zu stellen, her damit. Das ist schon geil, was die für Ideen haben und woran wir dann alle leiden am Ende.
Das war ganz schön.
Fakt ab. Oh, schwierig,
oh,
schwierig.
Damn.
Naja, jetzt ist es raus.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die allererste Ausgabe von Fakt ab. Ich bin Niklas Kohlortz.
Ich bin Sina Kürz.
Und falls euch das hier gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne einmal eine E-Mail an faktab@swr.de. Fakt ab, klein und zusammen, @swr.de. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Themenvorschläge. Wir werden euch hier jede Woche begrüßen. Heute habt ihr gelernt, warum in Kolumbien gerade eine Nilpferdplage unterwegs ist.
Warum der Wald auf einmal viel leiser ist, weil es weniger Vögelchen gibt.
Kreative Arten und Weisen, wie wir CO2 einsparen könnten, zum Beispiel Weltraumtourismus lassen oder weniger Pornos zu gucken.
Und unser Lieblingsthema, die Windel der Astronautinnen und Astronauten, berühmt.
Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Das war Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Redaktion: Charlotte Grieser, Christoph König und Chris Eckert.